Deutschlandfunk Kultur heute.
Ist, wer sagt, ohne Heuchelei leben zu wollen, ein Idealist oder Fundamentalist? Alceste in Molières Komödie Der Menschenfeind, er behauptet das. Er könne so leben. Und damit beginnen wir gleich. Der literarische Herbst Leipzig beschließt dann am Ende Kultur heute. Aber zuvor fragen wir noch, was im Schutt von Gaza an unerforschten archäologischen Schätzen liegt. Das alles in einer halben Stunde mit Michael Köhler. Willkommen bei Kultur heute. Hans Magnus Enzensberger, der übersetzte Molières Menschenfeind 1979 neu und schrieb damals: Auf Schritt und Tritt begegnen mir in München, Hamburg, Düsseldorf Reaktionen, Mechanismen, Verkehrsformen, die denen der Komödie bis ins Detail gleichen. Ich entdeckte, dass die Party, die am Abend des 4. Juni 1666 auf der Bühne des Theaters von Palais Royal begann, immer noch andauert. Mittelklassenkulturkritik von Enzensberger war das damals an Karrierismus, Aufsteigertum, Gier und Verlogenheit. Anti-Heuchler, Authentizitätsfanatiker, Lügenvermeidungsapostel und Wahrheitsabsolutisten, die können einem aber auch schon auf den Senkel gehen. Ziemlich quälend und bigott sein. In Düsseldorf kam die Boto Strauß Prosafassung von 1987 auf die Bühne als bunte Popparty. Alles ist heutzutage verlogen. Selbst die Dichtung nur noch Metaphernramsch. Poppige Politposen sollten in Düsseldorf enthüllt werden. Beim Menschenfeind. Dorothea Markus sah das.
Diese Bühne wird noch angemalt in Neongelb. Auf einem kleinen Gerüst vor einer großen Leinwand stehen zwei dunkle Gestalten und schwingen die Farbrollen. Eifrig wird hier an der Überpinselung von Wahrheit gearbeitet. Soll das wohl bedeuten? Doch es gibt auch einen riesenhaften, umgekippten Farbeimer, der am Bühnenrand liegt. Eine schwarze Pfütze ist ausgelaufen und beschmutzt die saubere Oberfläche. So wie Alceste, die Hauptfigur, Vertreter der radikalen Ehrlichkeit und Hasser der Heuchelei, gespielt von Claudius Steffens.
Ihre Herzlichkeit fällt Ihnen aus dem Gesicht, kaum dass er sich abgewendet hat. Wenn mich einmal die Umstände zu so etwas zwängen, ich würde mich am gleichen Tag erhängen.
Was verlangen Sie von mir?
Aufrichtig sein! Ein ernster Mann gestattet sich kein Wort, das nicht das Herz erst freigab. Ich leide unter dieser grässlichen Methode, die in diesen Kreisen scheinbar um sich greift. Beteuerungskünstler, Grimassenschneider, Küsschentauscher.
Alceste ist der dunkle Fleck, die ehrliche Haut in einer Welt, die weiß oder neongelb gewaschen erscheint. Getrieben ist er von einer Wut auf den Zeitgeist. Blöd nur, wenn man da ausgerechnet in das It-Girl des Hofes verliebt ist. Silimen, gespielt von Mina Wündrich, die mit Oberflächenbespielung eine ganze Schar Verehrer bei der Stange hält.
Ihr Lebenswandel, Silimen, ist doch sehr anstrengend, vor allem für mich.
Sind Sie nur geblieben, um mit mir zu streiten?
Ich will nicht streiten! Aber Ihre ganze Art. Sie sind gleich herzlich hier mit jeder Mann. Es ist zu viel Betrieb in Ihrem Haus. Das passt nicht zu mir.
Meine Verehrer stören Sie? Was soll ich machen? Soll ich Sie mit dem Stock verjagen?
Ah, ich weiß. Ihr Zauber umgibt Sie überall. Sehen Sie, Sie lachen und schon macht sich eine Hoffnung.
Durch die Farbdose hindurch, wie durch einen dampfenden Tunnel, treten die Figuren des Hofes auf und ab. Gekleidet sind sie in einer Art existenzialistischen Gothic- oder Steampunk-Style. Schwarze Kappen, schwarzes Leder, schwarz umrandete Augen und agieren dabei wie aufgedrehte Comicfiguren oder als seien sie dem Stummfilm entsprungen. Sie klappern und rollen mit den Augen, springen sich in die Arme, gestikulieren wild herum. Die Leinwand wird dabei mit Videos und Anspielungen geflutet, denen man kaum folgen kann. Drogenpillen, glitzernde Totenköpfe, abgegessene Frühstückstabletts erscheinen. Le Théâtre du Vide, Theater der Leere, steht darüber. Die Dauerbetäubung und Depression der Gesellschaft auf der Jagd nach hohlem Luxus wird damit angedeutet, indem Inhalte nichts mehr bedeuten. Immer wieder ist das auch ganz witzig, etwa wenn Mina Wündrich und Katlin Baumann sich duellieren und beleidigen, getarnt als freundschaftliche Fürsorge.
Ja, über Sie hört man ja nur wenig. Von mir hingegen, das weiß ich, wird gern geredet.
Ach, Sie meinen von Ihrer Eifersucht und Indezenz? Dass Sie sich überall dazwischen schieben, drücken, pressen?
Das sagt man von mir?
Nee, also ich wüsste nicht wo. Oder Ihre schiefe Lüsternheit, von der man spricht, diese kleinen, spitzen Schreie mit.
Oder wenn Célimène, anstatt sich in ihrem großen Monolog für einen der beiden Verehrer zu entscheiden, nur noch stammelt, brabbelt, wimmert, während ihre Worte über den Bildschirm laufen. Inhalte spielen eben gar keine Rolle mehr. Und doch ermüden die überdrehten Bilder und Figuren schnell. Völlig absurd wird es, als ein Schauspieler dann noch Anspielungen auf das Sauerland und die Stadtbilddebatte einwirft. Ja, auch Kanzler Merz mag ein populistischer Poser sein, aber so schwammig angedeutet hilft es auch nicht weiter. Letztlich macht die Inszenierung selbst, was sie eigentlich kritisiert. Vor lauter Deko und Oberflächenpracht geht die Grundfrage des Stücks verloren. Ist Alceste der letzte Hüter der Fakten oder ein durchgedrehter Querulant, der Hassrede verbreitet? Welche Grenzen hat radikale Ehrlichkeit? Wie viel Wahrheit ist zumutbar? Und so ist dieser Abend ermüdend, misslungen, ärgerlich. Ein ödes Stück aufgeblasenes Stadttheater.
Klatsch und Spott als giftige Hefe gesellschaftlicher Diskurse. Bringt immerhin Komödien wie den Menschenfeind hervor. Dorothea Markus sah ein Theater der Lehre in Düsseldorf. Wohn- und Repräsentationsräume sowie Ateliers, die entstanden 1897-98 in der Münchner Jugendstilvilla Stuck. Des Malers Franz von Stuck. Natürlich ist die Villa selber das prächtigste Exponat. Der Vorhang zu und alle Fragen offen, so heißt es in Brechts Stück Der gute Mensch von Sezuan. Und die britische Künstlerin Louise Giovanelli hat das in der Villa Stuck wörtlich genommen. Ein riesiges dreiteiliges Ölgemälde eines Theatervorhangs ist da zu sehen. Farb, texturreich, dauerhaft. Hängt der Vorhang aus Öl da an der Wand, anders als im Theater. Da versperrt er den Blick aufs Bühnengeschehen, ist undurchsichtig, regt aber die Fantasie an, macht Appetit auf kommende Bilder, die dahinter liegen. In die frisch sanierte Münchner Villa Stuck passt das vorzüglich, meint Julian Ignatowitsch, der Giovanellis Werke zum ersten Mal in einer Einzelausstellung in Deutschland sah.
Man würde am liebsten ins Bild hineinlangen, den dicken, schweren Vorhang greifen und zur Seite schieben. Über drei Leinwände erstreckt sich das große Ölgemälde, das mitten im Raum, im früheren Atelier von Franz von Stuck steht und einen neongrünen Vorhang zeigt, der extrem plastisch und echt wirkt. Das Bild passt besonders gut in diesen aufwendig geschmückten, dunklen Festsaal, verziert mit Gold, Tapisserien und jeder Menge Jugendstilelementen, meint Kuratorin Elena Perenia.
Ganz bewusst haben wir das hier so inszeniert, in diesem ersten Raum, im alten Atelier von Stuck, was selbst auch so dramaturgisch und so theatralisch ist. Man kann tatsächlich hinter die Kulissen gehen. Ganz wörtlich. Also man kann hinter dem Bild spazieren und man sieht so eine Konstruktion, die wir dafür entwickelt haben, damit das Bild im Raum freistehen kann, weil das Bild hier nicht nur Bühne ist, sondern ja auch Protagonist, also Schauspiel.
Also Bühne frei, Vorhang auf für dieses farbenprächtige, ausdrucksstarke Schauspiel der Künstlerin Louise Giovanelli. A Song of Essence heißt die Ausstellung. Und tatsächlich versteht Giovanelli ihre Bilder wie erhebende Wallfahrtspsalmen an der Grenze zur Transzendenz und Ekstase. Natürlich manifestiert sich diese metaphysische Ekstase im 21. Jahrhundert nicht mehr in Kult- und Heiligenbildern, sondern, bei Giovanelli, in Darstellungen aus dem Nachtleben, der Clubszene und der Showwelt. Kurze Momente des Glücks. Zwei junge Frauen, die sich leidenschaftlich küssen, eine Filmdiva, die lachend zur Seite blickt, ein in Erregung aufgerissener Mund und immer wieder Vorhänge, Vorhänge, Vorhänge.
Die Vorhänge sind ein Motiv, was sie in den letzten Jahren entdeckt hat. Und ich denke, das ist eine Weiterentwicklung von ihrem Hauptthema, diese Bühne. Also die Bühne als Schwelle zwischen zwei Welten, zwischen meiner Realität und einer Vorführung, die ich jetzt erleben werde. Dieser zauberhafte Augenblick, wo ich jetzt vielleicht das vergesse, verlasse, was mein Alltag ausmacht und ich kann in eine neue Welt eintreten. Und sie behandeln sie so, dass sie eine glamouröse Welt aufmachen, voll mit Glitzern und mit schönen Momenten.
Tatsächlich verteilt Louise Giovanelli immer wieder Glitzerstaub auf ihren Bildern, die deshalb funkeln und leuchten. Oder sie setzt viele kleine Pünktchen über das Motiv, sodass ein traumartiger Nebel das Gezeigte einhüllt. Gemalt sind die Bilder klassisch in Öl, mit einer altmeisterlichen Präzision, was insbesondere deutlich wird in den zum Anfassen echten Stoffen und Haaren, in Perückenbildern, deren Detailreichtum an alte flämische Meister erinnert.
Das ist auch fast wie eine Technik, die auch an die Antike knüpft. Es gibt so eine Technik, die heißt die nassen Kleider, also die nassen Stoffe, weil das gilt als das Virtuoseste bei Bildhauerei, wenn die Stoffe so wirken, als wären sie nass, als hätten sie so richtig viel Gewicht. Und das übersetzt sie ein bisschen ins Zeitgenössische in ihren Bildern, die auch dazu beiträgt, dass sie im Raum so eine physische Präsenz entwickeln.
Der Stil altmeisterlich, die Motive geprägt von britischer Popkultur, von Filmen oder im Falle der Vorhänge auch von sogenannten Working Man's Clubs, also den Pubs und Bars der Arbeiterklasse. Giovanelli kombiniert High und Low, sie bringt Adel und Arbeiterklasse zusammen, arbeitet mit Gegensätzen, die sie zu versöhnen versucht. Ein ganz eigenes Universum, weit weg von den Problemen und Sorgen unserer Zeit, weit weg von der engagierten Kunst, die auf Biennalen und in Gruppenausstellungen momentan sehr gefragt ist. Bilder, die uns zum Träumen einladen, Bilder, die man gerne anfassen oder betreten würde, Bilder, die bewusst an der Oberfläche bleiben. Das ist ein Wagnis, fast eine Frechheit in Zeiten wie diesen. Aber genau das bedeutet Freiheit der Kunst. Wie die Welt hinter dem Vorhang aussieht, das bleibt ein Geheimnis.
Perücken, Vorhänge, Stoffe aus Öl in den Gemälden von Luis Giovanelli. Tiefe hinter den Oberflächen dieser Julian Ignatowitsch in der Villa Stuck. Was wissen wir über die historisch-archäologischen Schätze im heutigen Palästina? Kaum etwas. Das hat nicht mit Desinteresse zu tun, sondern mit der Forschungslage und dem Zugang. Zudem sind Ausgrabungen dort immer auch politisch aufgeladen, weil sie mit Gebietsansprüchen verknüpft werden können. Ist etwas vorrangig ägyptischen, byzantinisch-osmanischen Ursprungs oder kommt es aus dem Hause Davids? Über das kulturhistorische Erbe von Gaza habe ich mit dem Theologen Wolfgang Zwickel gesprochen, emeritierter Professor für Altes Testament und biblische Archäologie an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Von der Altsteinzeit bis ins frühe 20. Jahrhundert reicht der zeitliche Umfang eines Buches über archäologische Stätten und Geschichte, das Sie herausgegeben haben, das Ende des Jahres erscheint. Ich habe Wolfgang Zwickel gefragt, von wie vielen Fundorten, historischen Gebäuden sprechen wir überhaupt, wenn wir von Gaza sprechen?
Also in diesen 395 Quadratkilometern, die zum Gazastreifen gehören, liegen nach unserem jetzigen Wissensstand ungefähr 220 archäologische Ortslagen. Allein Gaza-Stadt ist bekannt, dass da etwa 180 kulturgeschichtlich interessante Gebäude oder einzelne Installationen oder Brunnen oder sowas existiert haben. Also eine relativ große Menge, aber wir haben eigentlich keinen wirklichen Überblick, denn dieses Gebiet wurde nie intensiv erforscht. Diese 220 Ortslagen gehen auf Reiseberichte zurück, die teilweise im 19. Jahrhundert verfasst wurden, gehen auf Zeitungsmeldungen zurück, die in den letzten Jahren irgendwann mal publiziert wurden, in deutschen Zeitungen oder auch in internationalen Zeitungen, dass man einen Friedhof zum Beispiel gefunden hat, aber vieles ist schlichtweg nicht publiziert.
Zum bekanntesten zählt das Casa al-Bashar-Museum selber, sein eigenes Objekt geradezu, ein mehrgeschossiges, massives Gebäude. Es war im 18. Jahrhundert ein Fort Napoleons, viel bedeutend aber auch noch als Zeugnis mamlukischer Herrschaft, also so 13. bis frühes 16. Jahrhundert. Da war ein Museum drin, eine Schule und man muss sagen, war, nicht wahr?
Also es gibt Bilder von diesem Gebäude, das ist komplett zerbombt. Was mit den Sachen geschehen ist, die dort aufbewahrt waren, wissen wir nicht. Was für mich noch viel, viel schlimmer ist, ist, dass es keinen Katalog von diesem Museum gibt. Das macht es sehr schwierig zu rekonstruieren, was man eigentlich im Gazastreifen gefunden hat. Wir haben insgesamt 5 öffentliche und 7 private Museen, von denen ich weiß, die im Gazastreifen existierten. Und von keinem einzigen gibt es einen Katalog. Es gibt ein einziges Museum, das ein Privatmann gegründet hat. Und der hat vor vielen Jahren für Ausstellungen in Europa Sachen rausgebracht.
Nach Genf gebracht, ne?
Nach Genf. Mhm. Die liegen, oder sind im Moment noch in Paris zu sehen, aber gehen dann wieder nach Genf zurück, können nicht zurückgebracht werden. Das ist das Einzige, was wir wirklich an Museum halbwegs vernünftig dokumentiert haben. Aber auch da nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Der gute Mann hat über 1200 allein perserzeitliche Münzen gesammelt, die jetzt veröffentlicht werden sollen. Das haben wir gerade vor kurzem in die Wege geleitet, dass wir da das in einer unserer Reihen veröffentlichen. Viele, viele andere Dinge sind schlichtweg unbekannt und es ist ein großes Fragezeichen, was da passiert ist, ob die noch irgendwie erhalten sind.
Professor Zückel, Sie sind Alttestamentler, evangelischer Theologe, biblischer Archäologe. Ich habe es schon angedeutet, wir reden da über historische Schätze aus vorchristlicher Zeit, teilweise Funde aus ägyptischen Siedlungen, 3. Jahrtausend vor Christus. Ich habe Mamlukenherrschaft angesprochen. Das ist umfangreich, aber erfasst worden, Sie haben es eben schon angedeutet, ist das systematisch noch nie, oder?
Nein, noch nie. Die Briten, also während der britischen Mandatszeit, die haben ein Register erstellt, das auch veröffentlicht ist, wo einige Ortslagen genannt sind. Die sind dann jeweils auf einen Kilometer genau lokalisiert, aber ein Kilometer genau ist natürlich auch nicht allzu viel. Und dann gibt es 3, 4 Stichworte, was dort gefunden wurde. Flint, Keramik oder in ganz, ganz seltenen Fällen auch eine Zeitangabe. Das ist eigentlich alle, was wir an systematischer Dokumentation dafür haben. Es gab dann noch 2024 publiziert von einer britischen Kollegin, die mit palästinischen Archäologen zusammengearbeitet hat, eine Liste von 93 Ortslagen, die im Gazastreifen existierten, die kulturgeschichtliche Relevanz haben. Wie gesagt, ich habe 220 Ortslagen gesammelt. Das ist wesentlich umfangreicher. Und auch das dürfte noch nicht alles sein, weil es nie einen intensiven, den gesamten Gazastreifen umfassenden Survey gegeben hat, wo man einfach mal diese ganzen Ortslagen systematisch erfasst hat.
Biblisch herausragende Stellen, das hieß ja früher Juda, Reich Juda bzw. Philistien, wie in anderen Teilen Israels, die gibt es aber nicht, oder?
Es gibt sie theoretisch schon. Also Juda hat das Gebiet ganz selten besessen, nur eine ganz, ganz kurze Zeit in der Makkabäerzeit. Es war eigentlich Philistergebiet mit der Hauptstadt Gaza. Und in ganz Gaza-Stadt gibt es eine ganz kleine Grabung, die auf 3 Seiten dann nachher publiziert wurde und die eigentlich nichtssagend ist. Also wir wissen über diese Grabung fast nichts. Sie ist vor ein paar Jahren wieder lokalisiert worden, wo die Grabung überhaupt stattgefunden hat. Auch das war über viele Jahrzehnte nicht bekannt. Gaza war sicherlich eine herausragende Ortslage seit dem 13., 14. Jahrhundert vor Christus, als sie gegründet wurde, bis die ganze Zeit hindurch durchgehend besiedelt. Eine Stadt mit einer langen Siedlungsgeschichte und von großer Bedeutung, aber es ist eben nie irgendwie archäologisch irgendetwas erfasst worden.
Krieg und Bulldozer, Wiederaufbau und Wohnungsnot, die drohen jetzt am Ende alles zu vernichten. Und das Paradoxe ist, die nächste Gefahr ist der Wiederaufbau?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es gibt ja Überlegungen, dass jetzt ein Wiederaufbau stattfinden soll. Die Bundesregierung hat gesagt, sie will eine Wiederaufbaukonferenz machen. Ich hoffe, dass Archäologen damit integriert werden. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir einfach an den Orten, wo wir wenigstens wissen, dass da was ist, dass man da sehr sensibel rangeht, dass man versucht, alte Gebäudeteile vielleicht zu sichern, um vielleicht nochmal wichtige Bauten zu rekonstruieren, aber auch um das Gelände entsprechend zu erfassen, um vielleicht, wenn man dort Wiederaufbau macht, dann muss man auch in die Tiefe gehen, da Archäologen heranzuziehen und zu sehen, was war da. Das ist, denke ich, nicht nur wichtig, um das archäologische Erbe zu erhalten, sondern auch den Bewohnern, die dort in diesem Gebiet leben, ein Stück weit ihre Geschichte, ihre Heimat, ihre Kultur wiederzugeben.
Ja, darauf wollte ich abschließend gerne mit Ihnen zu sprechen kommen. Über byzantinische Mosaike, die unter Staub und Schutt liegen, die zu befreien, das ist das eine. Aber das andere ist, Menschen sind naturgemäß in Erbgeschichten verstrickte Wesen, also haben Herkunftsgeschichten, die man sich überliefert, die in so einer Region natürlich enorm vielfältig sind. Aber das fehlt dann auch, ne?
Das fehlt völlig, wobei man sich eben auch klar machen muss, viele Leute, die im Gazastreifen heute leben oder gelebt haben, die Zahl wird sehr stark zurückgegangen sein in den letzten 2 Jahren, sind nicht ursprünglich aus diesem Gebiet, sondern sind dort angesiedelt worden nach dem Zweiten Weltkrieg in Flüchtlingslagern. Wir haben rund 10 Flüchtlingslager dort. Wir wissen, dass es in den...
Auch so ein Flüchtlingslager, Entschuldigung, wie Jalabiya zum Beispiel, ist archäologisch und historisch auch bedeutsam, ne?
Ja, da gab es alte Stätten. Das ist vor allen Dingen in byzantinischer Zeit, wissen wir in Jalabiyeh, dass es dort eine große Kirche gab mit einem tollen Mosaik, das aber auch nicht richtig veröffentlicht ist. Wir wissen, dass es dort in der Nähe einen Ort gibt, Umm el-Amir. Das ist inzwischen auf der Weltkulturerbe-Liste das älteste Kloster des Heiligen Landes. Also das ganze
Hilarion-Kloster ist das.
Hilarion-Kloster, ja. Dieses ganze Gebiet war intensiv besiedelt und war von herausragender kultureller Bedeutung, aber wir wissen davon halt nur relativ wenig, denn selbst wenn Grabungen durchgeführt wurden, wurden die meisten nicht veröffentlicht. Gerade mal 20% der Grabungen, die man gemacht hat, es sind etwa 40 Grabungen, die dort stattgefunden haben, wurden publiziert und davon sind 3 oder 4 so, dass sie modernen wissenschaftlichen Standards genügen können.
Seit Camp David ist der Sinai wieder ägyptisch seit 1978. Es gab so Notgrabungen und sowas. Was würde sich der biblische Archäologe in Ihnen jetzt wünschen, dass sozusagen aus der Not eine Tugend wird und man das Letzte noch rettet mit vereinten Kräften, also mit UN-Mandat und so weiter?
Das wäre eine Sache, dass eben bei allem, was jetzt mit Wiederaufbau stattfindet, Archäologen mit herangezogen werden, dass auch die Archäologen, die dort im Gazastreifen leben, Palästinenser, Palästinenserinnen, dass die auch weiter gebildet werden, weiter qualifiziert werden in europäischen oder amerikanischen Universitäten. Und dass man versucht, einfach auch noch vom Bildmaterial, das irgendwo in Fotoalben zum Beispiel vorhanden ist, das zu sichern, weil wir über dieses Gebiet so gut wie nichts wissen, um eben gegebenenfalls Gebäude rekonstruieren zu können.
Gaza lag an der Via Magris, der Verkehrsader, die Ägypten, Mesopotamien, Philistien, Juda, Israel mit Rom und Athen verband. Der biblische Archäologe und Alttestamentler Wolfgang Zwickel von der Mainzer Gutenberg-Universität war das. Über das kulturhistorische Erbe von Gaza habe ich mit ihm gesprochen. Seit 2010 versammelt das Festival Literarischer Herbst in Leipzig jährlich Autorinnen und Autoren zu Lesungen und Diskussionen über Literatur und Gegenwart. So ist das bei literarischen Veranstaltungen. Etablierte Autoren, literarischer Nachwuchs, Literatur und gesellschaftspolitische Gegenwart finden da zusammen. Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa, der Philosoph Peter Sloterdijk, der Dichter Durs Grünbein, aber auch eher Social-Media-affine Autoren teilen sich dann die Bühne. Cornelius Wöhlenkemper hat als Thema die Frage nach der Identität in Zeiten weltpolitischer und technologischer Umbrüche ausgemacht und berichtet vom literarischen Herbst Leipzig.
Ein Schriftsteller ist ja ein Mensch, bei dem es immer redet. Nicht er selber redet, es redet bei ihm.
Peter Sloterdijk führte im Gespräch mit Durs Grünbein konkret vor, welche Wolken und Assoziationen der freie Gedankenaustausch zweier Großdenker hervorbringt. Es ging um die Gefährlichkeit zerfallender Imperien wie Russland und die USA, aber auch um die nachträgliche Vorsorge beim Impfen und bei der militärischen Aufrüstung. Zum eigentlichen Thema des Abends im Leipziger Literaturhaus Europa als geopolitischer Raum hatte Durs Grünbein einen unveröffentlichten Text über die Konferenz von Jalta mitgebracht, auf der die Siegermächte Anfang 1945 die Teilung Europas und Deutschlands einleiteten.
Da ging es um deine Zukunft und meine, die Zerreißung des Bärenfells. Striche waren das nur, Buntstiftstriche auf einer Karte Deutschland und Osteuropa, die Länder in Zonen spalteten, es war kalt und unser Startplatz im Leben bestimmt.
Parallel zum Gedankenaustausch zwischen Sloterdijk und Grünbein war von Identitäten auch, aber ganz anders, in den Kammerspielen Leipzig die Rede. Unter dem Titel »Ich schreibe, also poste ich« untersuchten hier junge Autorinnen und Autoren Social Media als ein Unbehagen im Literaturbetrieb, als Ausdruck finanzieller Erfordernisse und seelischer Belastungen. Der Schriftsteller Paul Bukowski versteht seinen Instagram-Account als öffentliches Tagebuch, das aber zugleich sein Profil auf dem Literaturmarkt schärft. Der Account wird so zum integralen Bestandteil der Identität und Selbstvermarktung. Die nicht-binäre Leipziger Erfolgsautorin Svenja Gräfen, bekannt für ihr Buch »Radikale Selbstfürsorge«, erklärte:
Ich habe auf jeden Fall schon häufiger darüber nachgedacht, das Social Media komplett zu löschen, aber immer nur so ungefähr 30 Sekunden, weil mir dann jeweils klar geworden ist, nee, kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Also einfach, dass es von Verlagen eben nicht unbedingt ein großes Marketingbudget für Bücher gibt und dass das ja schon irgendwie so ein Kanal ist, über den man potenzielle LeserInnen erreichen kann.
Längst nehmen viele Verlage deshalb bevorzugt neue Autorinnen und Autoren unter Vertrag, die bereits eine Social-Media-Fangemeinde vorweisen können. Alles, was man postet, wird so zugleich zur Eigenwerbung auf dem Buchmarkt. Social Media und die vernetzte Dauerpräsenz, so der Tenor des Abends, sorgen offenbar auch im Literaturbetrieb für Zwänge und Zweifel in der künstlerischen und persönlichen Selbstverortung.
Ich glaube, so im kleinen Miteinander kann man wirklich, wirklich viel machen. Und als erstes würde ich sagen, schmeißt die Handys weg.
Forderte dagegen die Brandenburger Autorin und Journalistin Manja Präkels. Gemeinsam mit der Schriftstellerin Tina Pruschmann diskutierte sie über den literarischen Reportageband Extremwetterlagen. Er geht den Ursprüngen von Politikverdrossenheit sowie kultureller und gesellschaftlicher Verödung in der ostdeutschen Provinz nach. Die Autorinnen forderten unter anderem höhere Fördergelder für Kultur Initiativen, die sich der gesellschaftlichen Abkopplung und Spaltung entgegenstellen. Um Schieflagen ging es später auch im Gespräch zwischen dem Publizisten Marco Martin und dem Journalisten August Modersohn. Für sein gerade erschienenes Buch In einem neuen Land reiste Modersohn durch Deutschland und untersuchte Befindlichkeiten und politische Polarisierungen in Ost und West. Von Identitätsdebatten, die vor allem auf Vorurteilen beruhen, hält Modersohn wenig.
Ich persönlich finde, man muss immer unterscheiden zwischen Unterschieden, die es gibt zwischen Ost und West, die möglicherweise ja auch okay sind, so genauso wie es Unterschiede zwischen Nord und Süd gibt und sowas. Aber es gibt halt Ungerechtigkeiten, strukturelle. So. Und das ist, finde ich, eine Unterscheidung, die macht für mich zumindest als Westsozialisierten Sinn.
Modersohns Gesprächspartner Marco Martin plädierte gegen die gesamtdeutsche Weinerlichkeit und für eine kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit. Auch in diesem Jahr verzahnte der literarische Herbst, der sich längst als eigenständiges, profilstarkes Stadtfestival etabliert hat, gesellschaftliche Realitäten mit literarischen Reflexionen. Am Ende stand unter anderem die Erkenntnis, dass nicht immer die Frage nach der eigenen Identität, sondern vielmehr die nach der Beziehung zum Gegenüber gesellschaftliche Integration fördert.
Sagt Cornelius Willenkemper, er hat den literarischen Herbst Leipzig beobachtet. Auch heute gibt es nach dem Juwelendiebstahl im Louvre neue Entwicklungen. Die Kulturmeldung dazu fasst Adalbert Sinjavski zusammen.
Von den Juwelen fehlt jede Spur, aber die französische Polizei hat eine Woche nach dem Einbruch in das Pariser Museum am Samstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen. Beide befinden sich in Untersuchungshaft, hieß es. Nach Informationen französischer Medien sollen die beiden Männer um die 30 Jahre alt und den Polizeibehörden bereits bekannt sein. Demnach sollen die DNA-Spuren, die am Tatort gefunden wurden, direkt zu den Verdächtigen geführt haben. Zwei weitere mutmaßliche Komplizen sind weiterhin auf der Flucht. Experten befürchten, dass die Edelsteine der Schmuckstücke entfernt werden und das Gold eingeschmolzen wird. Soll Israel angesichts des Gazakrieges als Teilnehmerland beim Eurovision Song Contest im Mai in Wien antreten dürfen? Über diese Frage wird seit Monaten kontrovers diskutiert. Nun hat sich Österreichs Kanzler Christian Stocker von der ÖVP in die Debatte eingeschaltet und bezieht für das Gastgeberland klar Stellung. Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen, sagte er. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten, sagte Stocker. Die Europäische Rundfunkunion will mit ihren Mitgliedern im Dezember eine Entscheidung fällen.
Starring June Lockhart and of course Lassie.
Oh. Hello. Oh, yes, Paul. Well, what kind of a surprise? Oh, Paul.
Weltbekannt ist die US-amerikanische Fernsehserie Lassie, mit der darin ab 1958 in mehr als 200 Folgen die sanftmütige Mutter Ruth Martin spielenden June Lockhart. Die US-Darstellerin war ebenso berühmt für ihre Rolle in der Science-Fiction-Serie Verschollen zwischen fremden Welten. June Lockhart wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Jean und Kathleen Lockhart in New York geboren. Schon als Jugendliche spielte sie an der Seite ihrer Eltern mit in dem Film A Christmas Carol. In den 1940er Jahren folgten Nebenrollen in Hollywood-Filmen mit Stars wie Betty Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland und Gregory Peck. Für ihr Broadway-Debüt in For Love or Money wurde sie mit einem Tony Award ausgezeichnet. Nun ist June Lockhart im Alter von 100 Jahren gestorben. Projekte fördern, wie Jugend musiziert und das Bundesjugendorchester, die Interessen vertreten von rund 17 Millionen musizierenden Menschen in Deutschland, Das sind die Hauptaufgaben des Deutschen Musikrats. Die Leitung des weltweit größten nationalen Dachverbands der Musikkultur hat an diesem Wochenende gewechselt. Nach 22 Jahren übergibt Martin Maria Krüger das Amt des Präsidenten an Lydia Grün, die aktuelle Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater München. Grün sagte, der Deutsche Musikrat sei gut gewappnet für die komplexen Herausforderungen und Zukunftsaufgaben, Aufgaben in unseren dynamischen Zeiten.
Die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten unter anderem über den ASEAN-Gipfel in Malaysia. Ihnen einen guten, einen schönen Sonntag noch.